Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psychohype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welts-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo liebe Carina Hillenbrand. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist, um mit mir über das Thema Hochsensibilität zu sprechen und was wir damit in der Psychotherapie anfangen können.
Ja, hallo Gitta, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Hochsensibilität ist ja gerade ein sehr gehyptes Thema, aber eine Diagnose ist es ja nicht. Viele Patientinnen und auch manche Kolleginnen behandeln es aber im Grunde so. Du hast mir schon mal erklärt, dass du diesen Standpunkt nicht recht teilst, aber man natürlich trotzdem mit diesem Konzept arbeiten muss, wenn es für Patienten bedeutsam ist. Ich freue mich sehr darauf, mit dir darüber zu sprechen und natürlich auch auf die Fallbeispiele, die du uns mitgebracht hast.
Mhm. Magst du mal starten mit dem ersten?
Ja, gerne. Genau. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das ist von einer Patientin, die ist 54 Jahre alt. Grundschullehrerin, die kommt mit so einer chronischen Schmerzstörung und einer zunehmenden depressiven Erschöpfung, leidet auch unter Adipositas und hat so vom Hintergrund her ein sehr strenges, leistungsorientiertes Elternhaus gehabt, sehr streng erzogen, der Bruder wurde bevorzugt. Die hat von ihren Eltern immer wieder die Message so gekriegt, du bist zu anstrengend, du bist zu viel und so weiter und das so zum Hintergrund und die kommt in die Therapie und es wird schnell klar, so dass sie das Narrativ hat, ich bin eine Hochsensible und ich habe deswegen in die Familie nicht reingepasst, wurde nicht richtig gesehen deswegen und wenn mich die anderen nur so erkennen würden, ne, als Hochsensible, dann könnte ich auch mein volles Potenzial sozusagen entfalten. Aber da ich immer wieder an Menschen gerate, die das gar nicht wahrnehmen und die so anders sind und die so weniger feinfühlig sind als ich, ist das total schwer und ich kriege immer mehr Probleme und ich fühle mich immer schlechter. So, ne?
Okay, das heißt, da ist die Hochsensibilität hat auch so einen Aspekt von einer gewissen Selbstüberhöhung, ich bin was Besonderes, man müsste da mehr achtsam drauf sein und dann, wenn das sozusagen berücksichtigt würde, dann wäre ich auch irgendwie...
Genau, die hat was
toll,
sehr...
so in die Richtung?
Richtig, die hat was sehr Selbstwertstabilisierendes, ne? Diese Selbstattribution, ich bin hochsensibel, das kam sehr schnell raus, ne? Also in der ersten Sitzung, glaube ich, schon, dass sie da sehr ihren Selbstwert drauf aufbaut. Ne, aufgrund dieser Hochsensibilität kann ich mich besser einfühlen in andere, bin ich besonders, ne, und bin auch in meinem Beruf besonders, ne, weil ich schneller merke bei den SchülerInnen, wenn was los ist, wenn was nicht stimmt. Ne?
Also, okay.
Hat sie immer wieder hervorgehoben.
Also so eine fast bisschen narzisstische Komponente, könnte man sagen. Mm. Und das ist sicherlich auch was, wir werden zum Thema Behandlungsziele, die dann vielleicht die Patientin mitbringt und die du vielleicht siehst, vielleicht nach den beiden Fallbeispielen kommen. Mm-hmm. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass deine Behandlungsziele und ihre vielleicht auch teilweise ein bisschen unterschiedlich am Anfang aussehen.
Genau.
Erzähl doch mal aber vorher von dem zweiten Fall, weil du hast ja gesagt, du bringst auch so ein bisschen Kontrast
nach. Ja. Yeah. Genau, der zweite Fall, das ist eine 25-jährige Studentin, die ist im Kontakt, es fällt gleich auf, sehr schüchtern, zurückhaltend, auch so ein bisschen misstrauisch, eher introvertiert. Die kommt, weil sie kurz vor der Exmatrikulation steht in ihrem Studium, weil sie so viele Fehlzeiten hat, eben auch eine depressive Entwicklung. Vom Hintergrund her hat die sehr viel Abwertung erfahren und Invalidierung im Elternhaus. Die Eltern, beide Architekten, ganz viel gearbeitet, Alkoholiker so im funktionalen Sinne, ne? Also eher dann die Kinder nicht beachtend. Ne? Die hat viel Vernachlässigung erfahren und so die Message wiederholt, so stell dich nicht so an, du bist einfach zu empfindlich, jetzt komm doch mal allein klar, immer brauchst du Unterstützung, so. Und die kam dann mit dem Hintergrund, dass sie sagt, ja, sie hat jetzt so ein Konzept gehört, das, ich glaube, es war in den sozialen Medien, von Hochsensibilität, und da findet sie sich total wieder, und jetzt merkt sie, sie muss einfach lernen, sich mehr abzugrenzen, und sie darf sich auch nicht so viel zumuten, und sie hat halt diese Besonderheit, und da muss sie jetzt sich schonen, so. Und genau.
Inwiefern unterscheidet sich das von der ersten Patientin, die du beschrieben hast?
Also die zweite Patientin, die geht so mehr in den Rückzug. Also das ist eher, würde ich sagen, so eine vermeidende Bewältigungsstrategie. Während die erste, die hat ja, also wo das man sagen kann, das ist diese bisschen narzisstische Selbstüberhöhung als Funktion, die geht mehr in die Interaktion im Sinne von, die überhöht sich und wertet die anderen eher ein bisschen ab.
Okay. Okay.
Also da ist die interaktionelle Problematik größer, würde ich sagen.
Okay. Okay, spannend. Das heißt, bei beiden Fällen, und da hatten wir auch schon immer mal wieder drüber diskutiert, so was ist eigentlich Hochsensibilität, bei beiden Fällen würdest du eigentlich sagen, es geht um darum, wie Menschen umgehen mit sich und der Umwelt und gar nicht unbedingt um sowas wie eine echte Hochsensibilität, die sich feststellen lässt und finden lässt, sondern das Problem klingt so ein bisschen durch, ist eigentlich was anderes.
Genau, also würde ich auch so sagen, der Fokus, den die Patienten bringen, die legen den, oder die beiden Fälle jetzt, die legen den sehr auf meine Probleme, zentrieren sich alle in diesem Terminus Hochsensibilität oder in dieser Persönlichkeitseigenschaft. Während ich bei diesen Fallbeispielen, also mir und bestimmt auch allen anderen Therapeutinnen, die diese Patientin sehen würden, mir springen sofort ganz andere Foki in die Augen.
Ja.
Mhm. Und genau, das ist so der Punkt. Das darf ich natürlich ganz am Anfang nicht sofort adressieren und nicht sagen, ja, Moment mal, du hast doch keine Hochsensibilität, ich sehe dein Problem ganz so anders. So mache ich das natürlich nicht.
Ja, wie würdest du das denn schildern? Mit was für einem Anliegen kommt Patientin Nummer 1? Sozusagen aus ihrer Sicht in die Therapie, und was siehst du da vor allem als wichtigen Schritt, den sie gehen sollte?
Ja, also ganz kurz gesagt, die erste Patientin hat so als Hauptanliegen, die anderen müssen sich ändern und dann geht es mir besser. Das würde sie jetzt so nicht direkt sagen, aber jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, ist es eher so, die Verantwortung liegt eher bei den anderen.
Eigentlich ist es sozusagen, ich sag mal, wie gemein ich behandelt werde oder wie wenig das gesehen wird, obwohl es doch so eine tolle Ressource ist. Und die Lösung liegt dann auch im Außen. Okay, aha. Und was glaubst du, was passieren muss?
Da muss natürlich therapeutisch ein Switch passieren, ne? Dass sie merkt, dass nur sie natürlich die Verantwortung tragen kann für die Änderung ihrer Probleme. Und dass man da natürlich genau gucken muss, was ist ihr Anteil und was ist natürlich manchmal auch der Anteil im Außen. Ne? Wenn sie irgendwie schwierige Kolleginnen hat, dann ist da natürlich auch ein Anteil im Außen. Aber
genau.
In der Therapie kann ich ja nicht ihre Kolleginnen ändern, sondern sie kommt, um sich zu ändern. Und da müssen wir erstmal die Funktionalität arbeiten. Ja,
ja, und ich meine, Anteil im Außen und Stressoren im Außen und so weiter gibt es ja ohnehin immer. Also das ist ja nicht spezifisch, ob ich jetzt mein Problem als Hochsensibilität label oder irgendwie anders, dass ich schwierige Kollegen haben kann, die mir das Leben schwer machen und mir den Schlaf vergällen.
Eben, genau.
Das gibt es ja immer.
Genau. Also auch das ein bisschen zu normalisieren. Ne? Mhm. Also dass das, und dass man es auch, ja, sozusagen auch ertragen muss, dass es halt nicht immer einfach ist. Und sie ist, von Beruf ist sie ja Lehrerin, und klar, da arbeitet sie mit vielen Menschen zusammen. Ja. Klar, treten da interaktionelle Schwierigkeiten auf.
Ja, da hast du Schüler, da hast du Lehrer, da hast du Kollegen, Eltern und so weiter.
Schüler.
Und wie würdest du für den zweiten Fall zusammenfassen, was sozusagen eigentlich das Problem ist? Beim ersten sagst du, Verantwortung ist viel im Außen und es geht darum, auch zu gucken, für was will ich selbst Verantwortung übernehmen. Mm. Wie würdest du sagen, was ist so die typische, du hast ja auch gesagt, sind so typische Fälle beides. Mm. Was wäre im zweiten Fall so das Typische?
Ja, im zweiten Fall, ich habe es, glaube ich, gerade schon gesagt, da ist er, schwingt ja so ein bisschen so ein Appell mit, ich bin vulnerabel, ich bin verletzlich, ich habe Angst, dass die anderen mich verletzen, so, ne? Und da springt jetzt auch, muss ich sagen, in der Gegenübertragung springt bei mir sofort sowas Beschützendes an, ne? So eine Empathie, ne? Und bei der Biografie, bei der Anamnese hat sich ja das bestätigt, dass sie viel emotionale Invalidierung erfahren hat und dass es eher daran liegt, ne? Diese Grundannahmen, die sie sich daraus entwickelt hat, und dass es weniger eine angeborene Hochsensibilität ist, die dazu führt, dass sie jetzt das Studium nicht mehr schafft.
Ja, im Grunde genommen fühlt sie sich wahrscheinlich viel überfordert, vermeidet dann, will da einfach, hat einen absolut nachvollziehbaren Wunsch nach Schonung, und das ist letztendlich so einen Weg, ich kann auch nicht anders, hat noch kein Konzept, wie sie es eigentlich angehen könnte, ihre Probleme, und dann ist es eher so, drückt es eher so einen Wunsch nach Schonung aus und drückt Überforderung aus.
Ja, genau, so würde ich das auch sehen.
Was machst du denn dann mit denen?
Also gar nicht so unterschiedliche Sachen. Von den Techniken her, aber das, was dann rauskommt, ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Also bei der ersten, da ich ja schon merke, dass da auch eine interaktionelle Schwierigkeit, eine interaktionelle Probleme im Hintergrund sind, vielleicht eine Interaktionsstörung, muss ich erstmal viel Beziehungskredit aufbauen, ne? Also ich sag da nicht, ja, Moment mal, Hochsensibilität ist jetzt gar nicht das Thema, ich sehe eher ein anderes Problem, mit dem wir anfangen, sondern ich lasse es einfach mal so unkommentiert stehen und lasse mir mal ganz viele Situationen beschreiben, wo sie, die interaktionellen Situationen, ne, wo sie sich als hochsensibel empfindet und die anderen als weniger sensibel. Und dann versuche ich da so ein bisschen erstmal das aufzunehmen wertfrei und dann ein bisschen korrigierend langsam einzugreifen, dann auch immer mehr empathisch zu konfrontieren, wo ist vielleicht die Verantwortung doch eher bei ihr und weniger bei den anderen, ne, wo man solche Muster dann rausarbeitet.
Hättest du da ein Beispiel für diesen Fall? Also was mir unmittelbar im Sinn kommt, ist natürlich, dass man sich ja immer auch auf dieses Motiv beziehen kann, zu sagen, ja, sie können ja nur sich selbst ändern und nicht die anderen so. Aber hättest du auch Beispiele oder ein Beispiel für so ein typisches für diesen ersten Fall, wo man sagen kann, nee, da interagiert sie selbst schon wirklich ungünstig und da sollte sie auch selbst was ändern und nicht nur so allgemein, ja, bei den anderen kann ich ja eh nichts.
Ja, also die Patientin, die hat mir eine Situation erzählt, es fällt mir gerade ein, dass ihre Kolleginnen sich in der WhatsApp-Gruppe verabredet haben für eine private Aktivität nach der Arbeit, und es waren ziemlich viele, und da hat sie auch zugesagt in der WhatsApp-Gruppe mit dem Zusatz, sie kommt gerne mit und weiß aber nicht, noch nicht genau, ob sie es pünktlich schafft. Dann kommt sie dort an und alle Kolleginnen sind weg. Und das hat sie so...
Und war sie zu spät?
Dann? Genau, sie war ein bisschen zu spät, richtig. Und das hat sie so stark gekränkt, was ja erstmal auch nachvollziehbar ist, ne? Sie kündigt es an und dann sind die einfach weg. Sie hat aber das dann so in so ein Narrativ entwickelt, dass sie so gesagt hat, ja, die hätten doch wissen müssen, erstens habe ich es angekündigt, und die wissen ja auch, dass ich nicht so gut kann aufgrund meiner vielen Schmerzen, und die haben nicht auf mich gewartet, weil die einfach so unsensibel sind und einfach nicht sich einfühlen, dass es da halt auch Menschen gibt, die mal ein bisschen mehr Zeit brauchen und sowas, ne? Also so hat sie sich daraus ihre Begründungen, ihre Argumente entwickelt.
Dann hat sie die Schuld bei den anderen gesucht und das hat sie dann sozusagen in die Therapie getragen als, das ist mein Thema Hochsensibilität, wo man ja mit gesundem Menschenverstand sagen würde, ey, wenn die weg sind, dann ruft doch irgendeine von denen an und fragt, wo sie jetzt stecken.
Genau, und das war ja der Punkt. Das habe ich dann auch gefragt, ne? Warum haben Sie denn nicht, ist doch WhatsApp-Gruppe, nur fragen können, welches Lokal oder welches Café seid ihr denn hingegangen? Und da war sie aber so gekränkt und es war ihr so, in ihrer Überzeugung war sie der Auffassung, ja, die wollen mich ja eh nicht haben und ich passe da nicht rein, und hat sich gekränkt zurückgezogen und es ging ihr dann schlechter als vorher.
Ja. Und wenn du dann mit ihr soweit Beziehungskredit aufgebaut hast und das auch eine Weile sozusagen nicht hinterfragt hast, weil, was würdest du dann an so einer Stelle machen? Weil da ist man ja dann so ein bisschen in der Sackgasse.
Du meinst, wenn die Beziehung schon steht, ne?
Ja, weil genau. Wenn da, was weiß ich, 5., 6., 7. Stunde. Mhm.
Genau, dann an der Stelle würde ich dann relativ zügig empathisch konfrontieren. Ne? Also die nette Konfrontation mit ihrem Verhalten. Mhm. Was ich immer ganz gut finde, wenn die Beziehung wirklich steht, dann traue ich mich ja auch ein bisschen mehr zu konfrontieren. Und was ich dann gern mache, ist auch so eine Selbstoffenbarung ein Stück weit.
Mhm. Zum Beispiel, mach mal ein Beispiel, was du sagen würdest.
Ja, also mir ist es ja auch schon mal passiert, das kennt ja wahrscheinlich jeder, ne? Dann würde ich sagen, wissen Sie, ich hatte auch schon Situationen, da bin ich zu einem Treffpunkt gekommen und dann war da keiner. Ne? Dann dachte ich auch, ja, was ist denn jetzt los? Mhm. Und dann ging mir auch durch den Kopf, ne, habe ich jetzt was falsch gemacht oder haben die anderen was falsch gemacht? Und dann habe ich aber so und so reagiert, ne, und habe dann, als ich die Leute dann wieder getroffen habe, habe ich dann erfahren, dass, ich würde sagen, da war ich auch erstmal so ein bisschen erschrocken und dachte so, oh, das kann ich, daher kann ich sie da sehr gut nachvollziehen, ne, weil ich dachte, haben die mich jetzt vergessen oder haben die jetzt irgendwie doch nicht so Lust auf mich? Genau, und dann habe ich aber eine von denen angeschrieben, also nicht in die Gruppe, aber ich habe eine angeschrieben und dann hat die mir halt sofort gesagt, wir sind da und da und dann bin ich da hingegangen. Also ich habe das durchaus auch schon mal erlebt und das würde ich ihr dann, wenn es so ist, ich muss es natürlich auch erlebt haben, dann würde ich ihr das auch so ganz offen sagen.
Ja, aber dann hättest du ja typischerweise die Reaktion, ja, aber sie sind ja auch nicht hochsensibel und das wussten die ja, dass ich hochsensibel bin und so weiter. Also das, ich sehe, dass das ein guter Punkt ist, um einzusteigen, aber was ist dann die eigentliche empathische Konfrontation? Das ist ja eher jetzt so, dass du dich als Modell nimmst für die ganze Sache ein bisschen gelassener nehmen. Aber wie kommst du zur Konfrontation von da aus?
Ich würde sagen, also da würde ich dann sagen, wissen Sie, wenn ich dann nur auf meine verletzten Gefühle geachtet hätte und ich wäre dann dem Impuls gefolgt, so, ach, die wollen mich nicht dabei haben oder sonst hätten sie sich ja gemeldet und ich wäre dann in den Rückzug gegangen, dann hätte ich mich ja hinterher schlecht gefühlt, so wie sie sich eben auch schlecht gefühlt haben und mein Selbstwert wäre noch beschädigter gewesen, ne, wenn ich da rausgegangen wäre. Und wenn ich das immer wieder mache, was glauben Sie denn, was passiert denn dann? Ja, und dann will ich darauf hinaus, dass sie dann merkt, naja, dann wird es auch so zu so einer self-fulfilling prophecy, ne? Dann wissen die anderen ja gar nicht, wie sie sich fühlt. Und dann bleibt diese Annahme bestehen. Ne? Ja, klar. Also die vergessen, ich bin einfach nicht so wichtig.
Ja. Würdest du da auch zum Beispiel Stuhldialoge machen? Die eine Seite, die sagt, die müssen das aber doch sehen und so auf die Verletzlichkeit auch ein bisschen beharrt. Und die andere, die du dann versuchst, in eine gesunde Sichtweise zu guiden?
Ja, genau, auf jeden Fall. Da sind Stuhldialoge natürlich total hilfreich, ne? Und vor allem die Wechsel dann, ne? Vom einen Stuhl zum anderen. Und
inwieweit bringst du dann dieses ganze Thema Hochsensibilität im weiteren Verlauf überhaupt thematisch auf? Also versuchst du eher, ich sage jetzt mal, so ein bisschen die davon wegzulocken und einen anderen Schwerpunkt zu setzen? Oder gibt es auch mal Punkte, wo du quasi nicht umhin kommst, das wirklich auch dezidiert zu adressieren, was es damit jetzt auf sich hat und ob das ein gutes Erklärungsmodell ist?
Genau, da bin ich jetzt bei der Patientin schon auch hingekommen irgendwann und habe sie dann ein bisschen direkter, also ich hoffe, es war immer noch empathisch, aber ein bisschen direkter konfrontiert und habe dann auch ihr so gesagt, wissen Sie, wenn Sie weiterhin davon ausgehen, dass Sie feinfühliger sind als die anderen und sich deswegen, dann nenne ich die ganzen Beispiele, sich da zurückziehen und den Menschen nicht mehr anrufen und das nicht mehr machen, was passiert denn dann langfristig? Dann, ne, möchte ich darauf hinaus, dass sie dann sagt, ja, dann werde ich noch einsamer.
Ja.
Ne? Also da eigentlich dann letztlich drauf hinaus. Fühle mich zwar immer noch besonders vordergründig, aber auf Kosten der Einsamkeit. Ne? Und ich möchte dann halt darauf hinaus, was auf die Kosten, die damit verbunden sind. Ne? Mit diesem schematherapeutisch würde man ja sagen, es ist ein dysfunktionales Bewältigungsverhalten, ja. Ne? Was sie da macht.
Genau, so eine Mischung aus Opfer sein, vermeiden, sich ein bisschen selbst überhöhen. Das heißt, du würdest auf die Folgen davon fokussieren, du würdest mit ihr sozusagen versuchen zu arbeiten, dass es sie nicht weiterbringt. aber jetzt nicht unbedingt drüber anfangen zu diskutieren, ob es das gibt oder nicht oder ob sie das hat oder nicht, sondern eher bringt sie das weiter, wenn sie sich damit identifizieren und idealerweise sieht sie nee und dann ist es einfach, kann sie das ja trotzdem auch glauben.
Ja, ja, absolut. Bei der Patientin, der lasse ich das, der habe ich das auch gelassen. Mhm. Ne? Also es ist ja auch okay, sowas als bisschen selbst, wir brauchen alle ein bisschen Selbstwertstabilisierung. Es ist nur wichtig, dass diese Kette von, weil ich hochsensibel bin, behandeln mich die anderen so und so und deshalb ziehe ich mich zurück und werde depressiv und bin unglücklich, dass sie das versteht. Mhm. Ne?
Ja, okay.
Und eher da so draus wird, ich bin hochsensibel oder ich bin sehr sensibel, das ist mir immer lieber, wenn man das sagt. Und aus den und den Gründen habe ich da Kompetenzen und ist aber genauso wichtig, mich auch in manchen Situationen anders zu verhalten und diese hohe Sensibilität mal ein bisschen nicht so sehr zu beachten.
Okay, das kann ich mir total gut vorstellen. Wie würdest du, hast ja schon gesagt, mit der jungen Patientin, wo eher so Selbstunsicherheit im Vordergrund steht, vielleicht auch ein bisschen eine emotionale Instabilität, wo das so im Grunde genommen ein Wunsch nach Schonung ist. Ein bisschen ja auch so Funktionalitäten, wie wir es zum Beispiel im Podcast mit Yvonne Reusch schon mal hatten, wenn jemand sagt, ich habe ADHS und deswegen kann ich alles Mögliche nicht. Und eigentlich ist es auch so eine Angst davor, manchmal sich dem Leben zu stellen. Was wären da in der Behandlung anders als jetzt bei dieser etwas älteren, wo sich das schon auch so ein bisschen verfestigt, narzisstisch etwas verfestigt hat?
Das zweite Fallbeispiel, die Patientin, die hat schon deutlich heftigere emotionale Invalidierungen erlebt. Es geht auch schon so ein bisschen in Richtung emotionale Instabilität. Und da ist es ja so, dass man wirklich, also die braucht einfach mehr Validierung erstmal, noch mehr und auch schematherapeutisch gesprochen auch mehr Reparenting. Mhm. Die ist ja schon frühkindlich ziemlich vernachlässigt und hat keine gute Koregulation gehabt durch die Eltern. Und da lasse ich ihr auch gern diese Selbstüberzeugung oder diese Attribution, ich bin besonders sensibel, weil da kann ich auch ein bisschen mehr mitgehen, sozusagen, weil, also wir wissen ja auch aus der Forschung sozusagen, dass Menschen, die zu emotionaler Instabilität tendieren, dass die wirklich schneller auf Reize reagieren können, genau, dass sie schneller feuert und so. Und da ist schon was dran, sage ich jetzt mal ein bisschen.
Ja, genau. Ich meine, da muss man ja auch sagen, da überlappen ja Modelle wie jetzt die DBT mit der erhöhten emotionalen Reagibilität, genau, und Vulnerabilität, und das Konzept der Hochsensibilität überlappt da ja auch stark. Ja. Wichtig ist ja die Frage, was mache ich draus? Sehe ich das als mein Problem oder sehe ich das als Problem der anderen oder im Grund nicht leben zu können?
Genau, und da gehe ich dann viel mehr auf diese biografischen, dysfunktionalen Interaktionen mit den Bezugspersonen ein oder mit der Peer Group. Und dass sie sozusagen, dass sie da merkt, jetzt mal platt gesagt, was ihr alles angetan wurde, ne, und was sie, egal ob sie jetzt hochsensibel ist oder nicht, was bei jedem Menschen sozusagen tiefe Narben hinterlassen hätte.
Und durchaus unter der Annahme, dass sie vielleicht tatsächlich ein empfindsames Kind war und manches bei ihr mehr Narben hinterlassen hat als bei anderen. Das würde man ja genauso auch mit anderen emotional instabilen Patienten besprechen.
Absolut. Und das bestätigt auch meine Erfahrung, dass die emotional instabilen fast alle sehr empfindsame Kinder oder Wesen waren und sind. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass an der Stelle dann so ein Therapieziel, wie man es jetzt in der Borderline-Therapie hätte, zu sagen, es ist wichtig, mit emotionaler Instabilität anders umzugehen, sich besser selbst zu regulieren und zu beruhigen und zu lernen, auch gegen irgendwelche Impulse zu handeln oder schematherapeutisch sich selbst zu validieren und sein inneres Kind zu stärken. All diese Themen, dass das dann damit ja total gut konvergiert. Also
absolut.
Ob du das jetzt sagst, sie sind besonders empfindsam oder sie haben eine Borderline-Grundproblematik, da ist ja besonders empfindsam fast noch ein bisschen netter und vielleicht
absolut veränderbarer. Wo es dann da auch schwierig wird, ist, wenn es halt diese auch so eine dysfunktionale Bewältigung geht, wenn sie dann sagt, ich muss mich mehr oder ich muss mich besonders abgrenzen und darf mir nicht so viel zumuten, wenn es so in diese starke Schonhaltung geht. Also ergo, weil ich so hochsensibel bin und weil ich so besonders feinfühlig bin, muss ich auch darauf achten, dass ich mich ja nicht überfordere. Da ist natürlich auch ein Stück dran, ganz klar. Aber auf die Strategien kommt es dann an. Ne? Ja. Also Rückzug ist dann sicherlich nicht die beste, immer die beste Strategie oder Schonung, sondern eher die emotionale Verwundbarkeit ein bisschen zu verbessern. Ne? Mit so ganz basalen Sachen wie gute Tagesstruktur, besserer Schlaf, gesundes Essen, somatische Stabilität auch erhöhen.
Das heißt letztendlich schematherapeutisch gesprochen Vermeidung reduzieren, gesunden Erwachsenen stärken und das Thema Hochsensibilität so weit stehen lassen oder einbauen, dass es für die Patientin validierend ist, aber es nicht als sozusagen eigenes extra Riesendrama-Problem selbst noch Öl ins Feuer gießen.
Genau, und bei dieser zweiten, also bei diesem zweiten Fall, wo es dann eher so in Richtung emotionale Instabilität geht, da ist es auch gar kein Thema mehr gewesen dann. Und bei der ersten schon, ne? Also da wird das ist einfach, das gehört zu ihrem Selbstwert, ne? Sie ist einfach besonders sensibel.
Genau, da ist ja auch jemand, der jetzt in unserem Alter schon ist, liebe Karina, ist natürlich auch, sind ja auch selbst solche Selbstkonzepte nicht mehr so fluide wie bei einer jungen Frau, die im Prinzip noch auf der Suche ist und auch selbst verzweifelt ist, weil sie es nicht schafft mit dem Studium. Ich frage mich gerade, ich frage dich auch gleich, bei wem siehst du, dass das eher besser funktioniert? Bei wem siehst du, dass eher schlechter funktioniert? Ich bin sicher, dass Funktionalität eine Rolle spielen muss. Ja, jemand, der einen hohen Gewinn hat durch dieses Selbstbild und wenig andere Verstärkeroptionen, schätze ich mal, da funktioniert es auch schlechter. Und jemand, der viele andere Verstärkeroptionen hat, wahrscheinlich besser. Aber was sind denn über so allgemeine Prinzipien raus vielleicht noch deine Beobachtung, wo du sagen würdest, bei solchen Patienten klappt es eigentlich ganz gut, da auch so ein bisschen die Luft rauszunehmen aus dem Thema und bei denen kann man sich auch ein Stück weit die Zähne ausbeißen und hat vielleicht auch nicht so gute Schritte.
Ja, also mein Eindruck ist, je stärker die Funktion für einen Selbstwert ist, also je selbstwertstabilisierender diese Attribution ist, ich bin hochsensibel, desto schwieriger ist es, davon loszulassen, weil das ja kurzfristig so einen hohen Gewinn gibt. Ne? Also weil ich mich ja kurzfristig wirklich gut, besonders fühle, das will man natürlich ungern loslassen. Ja. Ne? Während, wenn der Leidensdruck vordergründig schon so sehr da ist, ne? Weil zum Beispiel die zweite Patientin, die leidet ja tatsächlich auch unter ihrer besonderen Empfindsamkeit. Ja. Da ist es natürlich, da ist es ein bisschen ich-dystoner, ne, sagt man dieses. Da ist es nicht nur toll, hochsensibel zu sein. Ja. Und da kriegt man ein bisschen leichter den Fuß in die Tür, finde ich. Ja. Bei diesen Patienten.
Das kann ich mir total gut vorstellen. Also wenn, ich nehme mit, wenn das jemand womöglich auch schon über viele Jahre oder mal irgendwann so als großes Aha-Erlebnis, was mir dann für meinen Selbstwert, mein Selbstbild viel gebracht hat, da stark die eigene Besonderheit dran knüpft, dann ist es schwieriger, logisch, ja, weil dann auch quasi der Krankheitsgewinn ja sozusagen eigentlich so der eher der primäre als der sekundäre fast so hoch ist. Und jemand, der sich im Prinzip fragt, oh Gott, wie kann ich damit umgehen, leidet, noch nicht so verfestigt ist im Selbstbild, da ist es deutlich einfacher.
Mhm. Genau, ja.
Sag mal, so zum Abschluss ein bisschen, was ich jetzt auch mitnehme, ist, dass es eigentlich sowas wie eine Diagnose Hochsensibilität oder ein klinisches Phänomen Hochsensibilität, was irgendwie super spezifisch ist, dass das eher nichts ist, was du jetzt therapeutisch brauchen kannst. Oder vielleicht gibt es das auch gar nicht. Wie ist es denn? Also hast du eine Ahnung, gibt es auch sowas wie echte Hochsensibilität, die nicht in erster Linie was zu tun hat mit Selbstbeschreibung, aber auch gut mit Empfindsamkeit oder emotionaler Instabilität oder auch so einer gewissen narzisstischen Selbststeigerung zu tun hat?
Du meinst, ob die nichts damit zu tun hat?
Ja, genau. Also gibt es sowas wie ein eigenes Konzept Hochsensibilität überhaupt, was man als Diagnose zum Beispiel sinnvollerweise manchmal verwenden würde? Kommt jetzt für mich so rüber, als sei das gar nicht unbedingt der Fall.
In meiner Erfahrung in der Praxis sehe ich da gar keinen Mehrwert drin. das jetzt so als Persönlichkeitsmerkmal herauszugreifen und das zu bearbeiten. Ich sehe das eher auf dem Spektrum. Es gibt sensiblere Menschen, es gibt weniger sensiblere Menschen. Und wie es mit anderen Persönlichkeitseigenschaften auch ist, in bestimmten Situationen spielen die mehr eine Rolle, in bestimmten weniger. Mhm. Ich finde, es gibt ja durchaus ForscherInnen, die sagen, also ursprünglich ja auch diese Elaine Aron, glaube ich, die es ursprünglich ja beforscht hat in den 90er Jahren, die sagen, das ist ganz klar ein Persönlichkeitsmerkmal, dass 20-30% aller Menschen sind hochsensibel, genau, und müssen, gehen deswegen anders durch die Welt. Das kann ich einfach nur sagen, ich habe es nicht beforscht, aber aus meiner Erfahrung ist es kein Mehrgewinn, wenn man davon ausgeht, die Patienten danach einzugruppieren, sozusagen.
Ja. Okay, das ist super spannend. Und uns interessiert ja in dem Podcast, interessiert ja die Erfahrung von Praktikern. Ist jetzt ja kein sozusagen Science- oder Wissenschaftspodcast. Genau. Ja, toll, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank. Ich habe sehr viel, sehr, sehr viel mitgenommen und wieder einiges gelernt. Und es verbindet sich auch natürlich total gut mit den schematherapeutischen Konzepten, mit denen wir ja beide wahnsinnig gerne arbeiten und sehr vertraut sind. Übrigens, genau an der Stelle noch ein kleiner Werbeblock für den Belz-Schematherapie-Kongress. Der ist nämlich dieses Jahr wieder am 17. Oktober. Und wer von euch sich damit beschäftigt oder dafür interessiert, hat vielleicht noch Lust, sich anzumelden. Da gibt es spannende Workshops, zum Beispiel auch mit Yvonne Reusch, die ja auch schon mal im Podcast war, oder auch alten Stars wie Eckhard Rüdiger oder Christoph Lohse. Und ansonsten, für alle, die noch mehr zum Thema wissen wollen, guckt gerne in Carinas Blog auf psychotherapie.tools mit rein. Und vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und danke und tschüss, liebe Carina.
Ciao, Gitta, danke.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.